lernt nämlich anders, das Lied zu singen. Israel ist im katholischen Verständnis ersetzt worden durch die Gemeinde. Und nicht nur bei der Katholiker, auch viele der Reformatoren, der Evangelische haben das so gesehen. Und die singen das Lied nicht in dem Sinne, du kommst zu Israel, sondern du kommst zu uns als Gemeinde. Und es ist gut, dass wir wissen von der Bibel her, dass Gott tatsächlich auch fürs Volk Israel, die Nation Israel, eine Zukunft hat. Und nicht nur für uns. Ja, Not, Anfechtung und Zweifel, Leid oder was auch immer euch so bedrückt, göttlich begegnet, das ist eine Herausforderung für mich auch immer wieder. Je nachdem, aus welcher Warte man sieht, bin ich ja jung oder alt. Also meine Kinder sagen zu mir, Papa, du bist so alt. Und manche von euch würden sagen, das ist ja nur ein junger Seucher da vorne. Sag mir hier nicht, gell, ihr seid ein bisschen freundlicher. Also ich bin 40, aber manchmal tut es mir weh, so im Kreuz oder so. Und das ist, das kommt bei manchen früher und bei manchen später. Ich habe halt als Bub in der Landwirtschaft schaffen müssen. Mein Vater hat immer gesagt, dann nagnuile, Bube. Ja, dann nagnuile, et von oben runter schaffen. Verstandet ihr das, wenn ich das so sage? Ja, okay, also in Karlsruhe, der das keiner verstanden, wenn ich das so sage. Ja, aber man hört natürlich auf seinen Vater, das ist ja klar. Und dann habe ich nebenher noch Fußballspiele angefangen. Und ich sage mal so von meinem Naturell her eher nicht so zurückhaltend. Und die Folge ist, dass ein Haufen Sachen kaputt sind. Und so war das für mich auch mit, ich bin Anfang 30 gewesen beim Arzt und er sagt, Arthrose in den Füßen, Rückenmarkskanalverengung im Rücken, eigentlich ein Skelett von einem Mitte 50-Jährigen. Selber verschuldet. Und dann sitze ich da auf dem Stuhl und denke so, Herr, warum muss denn das sein? Ich hatte bloß Kickewelle. Und ich würde sehr gern das auch noch weiterhin machen, mich bewegen und Sport machen, viel Sport machen und vor allem viel von den sportlichen Sachen habe ich eingesetzt, um mit Jugendlichen ins Gespräch über das Evangelium zu kommen, um missionarische Arbeit zu machen in migrantische Milieus. Ich habe viel sportmissionarische Arbeit gemacht und dann sitzt da, bist Mitte 30 und der sagt dir, du kannst eigentlich nichts mehr machen. Habe ich mich erinnert dran, wie ich mit 18 schon mal beim Arzt gesessen bin. Der hat meinen Meniskus versucht zu reparieren, der abgerissen ist beim Fußballspielen. Und dann hat er gesagt, das hat nicht funktioniert, sie hätten rausnehmen müssen. Ich soll nie wieder Fußball spielen, sonst habe ich in 5 Jahren Arthrose im Fuß, im Knie. Und dann habe ich gedacht, was für Ironie, jetzt stehe ich da fast 20 Jahre später, sitze ich beim Arzt und mein Knie ist wunderbar. Da habe ich kein Problem damit, obwohl ich gekickt habe 20 Jahre weiter, ohne Meniskus. Aber überall anders ist es, hey. Und habe gedacht, Gott weiß, was er macht. Und ich will ihm vertrauen, auch wenn ich den Moment nicht verstand, warum der sein muss. Ich habe das doch bloß gut gemeint. Und so oder vielleicht auch ganz anders hat jeder von uns seine Geschichte. Ich glaube, niemand ist hier drin und hat keine Probleme im Leben. Und falls es der Fall sein sollte, dass ihr keine Probleme habt, dann kann ich euch eins versprechen, das kommt noch. Auf jeden Fall. Körperliche Sachen, Beziehungsprobleme, Anfechtung, Zweifel, Not. Es gibt niemand, der nicht damit zu kämpfen hat. Und im allermeisten Not, so geht es mir oft, im allermeisten Not mache ich mir selber. Durch das, wie ich bin oder nicht bin, was ich tue oder nicht tue. Denn Gott hat uns geschaffen mit unendlich viel Freiheit. Wir haben so viel Gestaltungsfreiheit auf dieser Welt, was wir tun können. Und es ist doch so, dass wir sehr oft es nicht so super benutzen, diese Freiheit, sondern wir benutzen diese Freiheit, um uns weh zu tun, uns gegenseitig zu verletzen oder uns selber zu verletzen. Und vermutlich geht es bei euch auch so. Und wenn ich dann in so einem Loch bin, und es geht mir relativ oft so, dass ich dann in so einem leicht depressive Loch verschwinde, dann drehe ich mich nur noch um mich selber. Kennt ihr das vielleicht? Dann hast du die Schwierigkeit und die Not und du denkst immer nur drüber nach, über das Problem und vielleicht kannst du nicht mehr schlafen und du überlegst dir, wie man das lösen könnte und so, aber es gibt dann auch keine Lösung und das belastet einen und das drückt so auf das Gemüt. Und man hat keine Freude mehr in Jesus. Man hat keine Freude mehr im Leben. Und dann brauche ich irgendwie Klarheit, um aus diesem Hamsterrad auszusteigen. 5 Gedanken möchte ich euch heute mitgeben. 5 kurze Gedanken, so kurz mir es halt möglich ist. 5 kurze Gedanken zu diesem Thema, die mir wichtig geworden sind. Und am Schluss noch ein kleines Handtäschle packe ich euch noch mit. So 3 Bibelvers, die mir helfen, wenn die großen Gedanken Gottes nicht mehr helfen. Und ich nur noch Bibelvers habe, an die ich mich klammern kann. Da gibt es so für mich so, wie soll man sagen, ein Notpaket an Bibelvers, die ich dann bete, die kommen dann zum Schluss. Der erste Gedanke, Not macht erfinderisch. Da sitze ich in der Straßenbahn in Karlsruhe auf dem Weg zur Werkstatt und zum 700. Mal mein Auto aus der Werkstatt zum Holen. Und das, was man halt in der Straßenbahn macht in Karlsruhe, ihr habt ja keine Straßenbahn hier, deswegen, wisst ihr, in dem Fall frage ich immer meine Gemeinde, was macht ihr in der Straßenbahn? Und so, und also, die haben halt alle ihr Handy in der Hand, ne? Ist ja klar, was soll man sonst machen? Ist ja auch langweilig, und die echte Leute angucken, ist ja auch ein bisschen langweilig, die sehen ja auch alle gleich aus. Also, dann nehme ich mein Handy raus und da gibt es einen Freund von mir, der hier auch wohnt in der Nähe, und der schickt mir jeden Tag die Losung aufs Handy. Ne? Und dann lese ich so den Vers, den er mir geschickt hat, und dann lese ich Psalm 73, Vers 26. Wen habe ich im Himmel außer dir? Auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. In dem Moment ging es mir gerade ganz gut. Und deswegen kam so diese Frage innerlich, stimmt das wirklich? Ist es so? Kann man das so sagen? Gott ist alles, was ich brauche. Gott ist alles, was ich brauche. Und ich brauche sonst nichts. Oder ist das nicht nur ein frommer Wunsch? Wie geht ihr mit Not in eurem Leben um? Was für Strategie habt ihr? Not macht erfinderisch. Das können wir zum Beispiel sehen in den Drittweltländern. Was die für Sachen erfindet, auf ganz einfache Art und Weise ihr Leben zu gestalten, da hätte ich mir nie drauf kommen, habe das vor einiger Zeit mal in der Reportage gelesen, wie die Wasser zum Beispiel keimfrei kriegt. Die haben das irgendwie rausgefunden, dass man, wenn man Wasser in bestimmte Plastikflaschen reinfüllt und 2 Tage aufs Wellblech von der Hütte legt, dass es dann keimfrei ist. Ja, also das hätte mir nicht passieren. Also abgesehen davon, dass ich kein Wellblech habe, außer auf dem Hennestall. Aber da würde ich auch nicht meine Flaschen anlegen. Brauche ich auch nicht, weil bei uns kommt das Wasser aus dem Wasserhahn direkt in Trinkwasserqualität. Not macht erfinderisch. Du lernst Sachen, die du vielleicht sonst gar nicht tun würdest. Wenn man weniger zur Verfügung hat, dann lernt man damit umzugehen. Übrigens, gerade auf der Schwäbischen Alb war das so. Deswegen hat es hier so einen Haufen Tüftler. Baden-Württemberg ist das Land mit den meisten Patenten innerhalb von Deutschland. Und es liegt auch daran, dass hier viel Armut war. Und dann hast du halt erfinden müssen, wie du damit umgehst. Vieles, was wir machen mit Not, ist einfach nur ausprobieren. Rumprobieren, mal machen und dann klappt es oder klappt es auch nicht. Und dann macht man es nächstes Mal anders oder auch nicht. Wird wieder verworfen. Not, Umgang mit Not hat Welle in unserem Erleben. Es gibt aus der Sterbeforschung gibt es so Erkenntnisse, wie Trauer in unserem Leben abläuft. In der Regel in 5 Phasen. Ich habe es mal hier aufgeschrieben in diesem Schaubild. Wenn du mit etwas Notvollem konfrontiert wirst in deinem Leben, also zum Beispiel jetzt, es kommt aus der Sterbeforschung, wenn du Diagnose bekommst, dass du unheilbar krank bist und dass du sterben musst in so und so viele Monate, dann passiert es bei so gut wie alle Leute, dass sie erstmal total geschockt sind. Erst wie erstarrt. Und dann fangen sie direkt an, es zu verleugnen. Sagen, es kann gar nicht sein. Ich brauche eine zweite Meinung. Ich brauche einen anderen Arzt. Ich muss nochmal, das darf nicht mir passieren. Warum mir gerade? Warum gerade mir? Das kann gar nicht sein. Die haben bestimmt das Röntgenbild vertauscht oder das MRT ist ausgestiegen oder was weiß ich. Und gleich kommt einer rein und sagt, oh, es war bloß ein Versehen. Das ist überhaupt etwa Verleugnung. das geht eine Weile und dann stürzt man ab und man trauert brutal. Man ist wie in der Depression, man heult nur noch und sagt, das ist so schrecklich. Warum muss mir das passieren? Und ich wollte doch noch und ich hätte noch alles und habe doch noch so viel vor mir gehabt, was ich alles hätte machen wollen und wo ich noch überall hin wolle. Ich wollte doch nur wenigstens meine Enkel sehen oder. Und dann kommt man aus diesem Tal der Tränen, aus diesem Schmerz, fangen dann viele Leute an zu verhandeln und sagen, Herr, gib mir noch 5 Monate. Gib mir noch 5 Monate, dass ich das oder das oder das noch Weihnachten mit meiner Familie erlebe oder so. Und wir verhandeln dann mit Gott oder wenn es andere Art von Schmerz ist, dann verhandeln wir mit den Menschen und versuchen irgendwie diese Not wegzuverhandeln. Aber das funktioniert in der Regel nicht. Und dann fangen wir richtig an zu trauern auf eine gute Art und Weise. Einfach traurig darüber zu sein, dass es so ist und weine darüber und auch mit anderen Leuten weine darüber. Und dann, wenn es sein darf, und da kommen viele Leute nicht hin, aber wenn es sein darf, kommt man dann an einen Punkt, wo man den Schmerz, die Not und das Leid ins Leben integriert, wo man damit lebt. Ne? Und für viele Leute ist das ein immerwährender Kreislauf. Die gehen die erste Phase durch und dann hatten sie das Gefühl, sie haben es unter den Füßen. Und dann kommt ein neues Medikament, noch ein unerforschtes Medikament auf den Markt und dann denken sie, vielleicht doch noch eine Hoffnung. Und dann fängt der ganze Battle von vorne wieder an. Alles wieder von vorne. Noch einmal Hoffnung schöpfen und wieder der Schmerz und wieder der Absturz und wieder das Verhandeln und wieder und wieder und wieder. So geht es vielen Menschen, dass sie bei Not in diesem Kreislauf drinstecken, von Schmerz, von Verleugnung, von Hoffnung schöpfen, von Verhandeln. Und das könnt ihr, wie gesagt, nicht nur in Bezug auf die ganz schlimme Sache wie Tod sehen, sondern das geht in alle Trauerprozesse so. Vielleicht auch der ein oder andere mit Demenz zu kämpfen, ich weiß es nicht. Dann sind es ähnliche Prozesse, wie wir damit umgehen. Oder auch wenn du nur nebendran, also codependent bist, nebendran wohnst und es dein Mann ist oder deine Frau oder deine Mutter oder dein Kind, dann gehst du ähnliche Phasen durch, mit der Not der lieben Menschen umzugehen. Immer wieder schleifen wir uns durch die Phasen 1 bis 4 und man führt einen endlosen Kampf gegen sich selber. Und da kommt viel Frust, viel Aggression auch ins Leben rein und verschlimmert ja unsere innere Konstitution. Und das geht auch uns Christen nicht anders. Wäre schön. Ich würde das erleben, dass alle Christen damit überhaupt kein Problem haben, dass das ein Problem ist für Leute, die Jesus nicht haben, aber mir damit gut klarzukommen. Aber oft entdecke ich die gleichen Kämpfe bei Christen. Und das hat auch damit zu tun, also zum einen hat es damit zu tun, dass wir einfach Menschen sind und gewisse Sachen einfach so sind, wie sie sind, aber zum anderen hat es auch mit Lüge zu tun, die wir in unserem Kopf haben. Und manche dieser Lüge kann man benennen. Und die entdecke ich manchmal, wenn ich dann im Gespräch bin mit Menschen, die so einen Schmerz in ihrem Leben haben. Und eine dieser Lüge, die ich oft höre, ist, Gott will doch, dass mir es gut geht. Gott will doch, dass mir es gut geht. Das ist eine Lüge. Das steht nirgends in der Bibel, dass Gott sagt, ich will, dass dir es hier auf der Erde gut geht. Es ist schön, wenn es dir gut geht. Und jeden Moment, den es dir gut geht, kannst du genießen. Aber das war kein Versprechen von Gott. Gott will doch, dass ich glücklich bin. Das kann doch Gott nicht wollen, dass ich unglücklich bin. Wie oft höre ich das von Leuten, die in Beziehungsschwierigkeiten sind. Gott will doch nicht, dass ich unglücklich bin. Gott will doch, dass ich glücklich bin. Was für eine Lüge. Und wie viel Schmerz und Trauer kommt in der Leber rein, weil wir diese Lüge aufsitzen. Oder andere Sache, vielleicht andere Lüge. Wenn Gott mich richtig lieben würde, dann würde er das nicht zulassen in meinem Leben. Liebt er mich vielleicht nicht richtig? Oder auch andersrum höre ich das manchmal. Wenn ich Gott richtig lieben würde, dann würde das nicht passieren. Wenn ich nur richtig glauben würde, dann wäre das nicht passiert. Dann hätte ich damit keine Schwierigkeiten. Ich glaube halt nicht richtig. All solche Lügen sind in unserem Kopf und in unserem Herzen und die machen es uns brutal schwer, auf eine richtige und eine gute und eine göttliche Art und Weise mit dem Thema Not im Großen und Ganzen umzugehen. Der Herr Jesus sagt mal diesen schlauen Vers. Johannes 16, 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, oder ihr kennt Luther wahrscheinlich, in der Welt habt ihr Angst. Ja? Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Also der Herr Jesus ist absoluter Realist. Er sagt nicht, es gibt keine Angst als Christen auf der Welt. Und wenn ihr mit mir lebt, dann hängt ja alles unter den Füßen und wie auf der rosa-rote Wolke durchs Leben gehen. Nein, nein. Er weiß ganz genau, in der Welt werden wir hart bedrängt, in der Welt haben wir Angst, in der Welt gibt es viel Leid, gibt es viel Not. Und es ist aber auch möglich, in dieser Not und in diesem Leid Frieden zu haben in Jesus. Obwohl die Not nicht weggeht, obwohl die Not da ist. Bleibt. Gott schont uns nicht vor Tiefe, wenn wir ihm nachfolgen. Und ich möchte dich da herausfordern, falls du so einer Lüge aufgesessen bist, und das passiert uns doch allzu leicht als Christen auch, so einer Lüge aufgesessen bist, dass wir denken, Gott möchte doch, dass ich glücklich bin, Gott will doch nicht, dass das in meinem Leben ist, Gott kann doch das nicht zulassen, wenn er mich wirklich lieben würde. Wenn du solche Lügen in deinem Leben hast, dann weiß die von dir, dann heul und wein und trauer über das, was in deinem Leben ist, aber kämpf dich dazu durch, es annehmen zu können aus der Hand Gottes. Not macht erfinderisch. Und da sind wir beim zweiten Gedanke, den ich euch weitergeben will. Nimm deine Not an. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr in Prüfungen verschiedenster Art, jetzt habe ich schon Luther automatisch zitiert, aber ich habe eine andere Übersetzung hier. Meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Jakobus 1, 2 und 3. Anfechtung, Prüfung, Erprobung, Versuchung, all die Sachen, die uns Not machen und die uns wehtun. Der Jakobus sagt, freut euch darüber. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Da wird man doch im ersten Moment sagen, der ist schon nicht mehr ganz sauber. Warum sagt er sowas? Überlegt mal, euch ist euer Frau davor gelaufen und eure Nachbar kommt euch zu Besuch und sagt, freut dich ganz besonders, dass du jetzt so eine Not durchmachst. Sagst danke, vielen Dank für den Trost. Aber genau das macht der Jakobus. Er sagt, freut euch ganz besonders, wenn es euch hart geht. Weil Gott was damit vorhat in eurem Leben. Und dann tut er in diesem ersten Kapitel Jakobus, das lohnt sich auch mal durchzulesen, dann entwickelt er das so, was für verschiedene Anfechtungen mehr hängt. Da gibt es Anfechtungen in Bezug auf unsere Begabung. Warum kann einer mehr als mir? Warum kriege ich Sachen nicht hin? Warum kriege ich das nicht unter die Füße? Oder Anfechtungen in Bezug auf meinen Lebensstandard. Warum hat er ein größeres Auto oder ein größeres Haus? Oder warum verdient er mehr als ich? Oder warum kann der dreimal in Urlaub und mir bloß einmal? Das kann alle möglichen Sachen kennen. Eurem Notmacher innen drin. Not in Bezug aufs Gottesbild, Not in Bezug auf unsere Gefühle, unsere Emotionalität. All die Sachen beschreibt Jakobus hier in diesem ersten Kapitel. Jeder hat seinen Angriffspunkt. Jeder hat seine Last im Leben, die er tragen muss. Die Psalmen in der Bibel, das Liederbuch von der Bibel, die sind voll von Leuten, die in so einem Fall immer damit zu kämpfen haben, auf die anderen zu gucken. Worum geht's dem gut und worum trifft's gerade mich? Warum muss ich das durchmachen? Und der rennt von Sieg zu Sieg, dem geht's super. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist auch das ein Trugschluss, weil wir die Menschen immer nur von außen betrachten. Die Bibel sagt, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder. Und viele Leute, die nach außen ganz strahlend aussehen, du weißt gar nicht, wie es in ihnen drin aussieht, was sie zu tragen haben in ihrem Leben. Strahlendste Sieger haben manchmal innen drin ganz, ganz tiefe Verletzungen. Gestern Abend hat mir einer erzählt, aus eurer Gemeinde, der hier aufgewachsen ist, der Conne Schmidt, der hat mir erzählt, dass er jetzt vielleicht mal ein Interview macht mit Michael Sternkopf, ehemaliger Fußballspieler vom KSC, und dann zu Bayern gewechselt hat. Und er hat mal so ein erstes Interview mit ihm gemacht. Und er hat gesagt, der hätte zu ihm gesagt, wo er zu FC Bayern gewechselt ist, also quasi zum Höchsten, was geht in Deutschland. Da wäre er den ganzen Tag nur in seinem Zimmer gesessen und hätte geheult, weil er so Depressionen gehabt hätte. Als Profifußballer. Mit einem Verdienst, da kennt ihr nur, das kennt ihr gar nicht, ausschreibe die Zahler. Ich weiß gar nicht, ob eure Bank so viel zulässt auf eurem Konto. Sitzt den ganzen Tag in seinem Zimmer und heult, weil er so Depressionen hat als Profifußballer. Hat aber keiner gewusst. Das hat letztlich dazu geführt, dass er zum Glauben an Jesus gefunden hat, dann später. Wir wissen nicht, wie es andere Leute geht. Jeder hat sein Päckchen zum Tragen. Und wir brauchen diesen neuen Blick, den Jakobus hat, auf Not. Nimm deine Not an. Sehe es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Als mir das erste Mal so bewusst ist, man liest ja über so Sachen immer drüber, und dann ist es mir zum ersten Mal, hat es mich so angesprungen, beim x-ten Mal lesen, und habe gedacht, ich bin so blöd. Ich kämpfe immer gegen Not in meinem Leben. Ich will die nicht. Ich will sie wegschieben. Ich will, dass sie so schnell wie möglich vorbeigeht. Und ich überlege mir Strategien, wie ich sie überwinden kann, die Not. Und Jakobus sagt, freu dich doch drüber. Und dann habe ich angefangen, in mein Gebetstagebuch das reinzuschreiben, als dauerndes Gebetsanliegen. Ich will lernen, mich über Not und Anfechtung als Chance zur Reifung freuen. Und da bete ich dafür, Herr, bitte gib mir das, dass ich mich darüber freuen kann, wenn es mich hart ankommt, weil du hast was damit vor. Das mache ich jetzt nicht, weil ich das fühle, muss ich ehrlich sagen, und weil ich da Lust drauf habe, sondern weil ich im Wort Gottes glaube. Und wenn das da steht, dann weiß Gott besser als ich, wie das funktioniert mit den Schwierigkeiten in meinem Leben. Und dann will ich dem vertrauen, dass das trägt, was er mir sagt in Zeit und Ewigkeit und nicht, was ich mir überlege, wie ich mit Not umgehe am besten. Und das bete ich jetzt schon viele Jahre und das gibt mir, muss ich ehrlich sagen, dann oft einen viel klarerer Blick in Not und Anfechtung. Und so ist es auch, als ich beim Arzt gesessen bin dann und der mir quasi gesagt hat, ich sollte ein paar Ersatzteile einbauen in meinem Körper, um weiterzumachen, das ging wirklich nicht so lange. Es ging ein paar Tage und dann habe ich wieder einen klaren Blick gehabt und habe gewusst, okay, Herr, egal was passiert, ich möchte es aus deiner Hand nehmen. Ich verstand es nicht und ich brauche auch keine Erklärung dafür, finde. Die habe ich nämlich nicht. Aber ich möchte es annehmen, von ganzem Herzen, dass so ist. Bis dahin war eben Anfechtung und Not immer böse für mich. Etwas, das mich kaputt machen will. Und als ich dann das kapiert habe, hier habe ich gemerkt, es steht eigentlich schon überall in der Bibel. Der Petrus schreibt es. In der ganzen Weisheitsliteratur vom Alten Testament steht es schon überall, dass das eine tiefe Reife ist, Not im Leben annehmen zu können. Wir als Christen sind da auch nicht anders als die anderen. Wir sind so leidensscheu. Es macht doch keinen Spaß, wenn es weh tut. Brauchen wir doch uns nichts in die Tasche lügen. Wer hat denn da Lust drauf? Aber wenn wir wachsen wollen im Glauben, dann ist es Teil dessen, was Gott uns zuordnet in unser Leben. Und dann dürfen wir einen neuen Blick drauf kriegen. Nicht nur, dass wir lernen, das auszuhalten, sondern es ist tatsächlich möglich, dahin zu kommen, sich darüber zu freuen, weil Gott besser weiß, was gut ist für unser Leben, als mir selber. Der Glaube sieht Anfechtung und Not als Chance. Ich denke, es ist vor allem auch eine Chance, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Also mir ging es so jetzt in der Situation, die ich jetzt einmal als Beispiel genommen habe, wo ich da beim Doktor gesessen bin. Auf einmal ist mir vieles viel klarer geworden. Worum mache ich was? Was ist wichtig im Leben? Bis dahin habe ich mir auch, ich war ein ganz guter Fußballer, und bis dahin habe ich mir auch viel drauf eingebildet, auf meine sportliche, was weiß ich was, und mein Körper war durchtrainiert und jetzt trainiere ich nur noch Kaumuskeln seitdem oder so. Ne? Und dann, ich habe auch gemerkt, dann nachher, wie viel in meiner Jugendarbeit und was ich gemacht habe, auch darauf zurückzuführen ist, dass ich einfach auch, sag mal, am Start war körperlich. Und auf einmal bricht es weg und dann überlegst du ja, was ist jetzt noch wichtig? Was macht dich jetzt noch aus, wenn das weg ist? Wir können einen Blick hinter den Vorhang werfen, wenn Gott Not in unser Leben gibt. Das ist so eine wichtige Botschaft für uns, dass Not eine Chance ist zu reifen. Es ist okay, wenn wir das Leben genießen. Es ist in Ordnung. Gott hat viel gegeben, was wir genießen können. Aber genauso gibt er Not in unser Leben rein, was uns hilft. Meine Teenies erkläre ich das immer anhand von der Pubertät von Jungs und Mädels. Ich sage ihnen, es hat einen Grund, dass 14-jährige Mädel reifer sind als die Kerle. Und das hat mit der ungewollten und ungewählten Not in ihrem Leben zu tun. Bei denen fängt der Menstruationsschmerz an. Und das tut jeden Monat weh. Und diese Schmerzen bewirken, dass sie ab dem Zeitpunkt schneller reif werden als die Buben. Und die Buben brauchen 10, 15 Jahre, bis sie das aufgeholt haben. Ist so. Und das hat was mit Leid und Not zu tun. Die hättet sich vielleicht auch anders raussuchen, wenn sie es kennt. Ihr Frau hat wahrscheinlich keiner von euch rausgesucht, schätze ich mal. So ist es. Aber es passiert dadurch Reife in unserem Leben. Mir ist mal dieser Satz wichtig geworden von dem Missionar in Südamerika, Jim Elliot. Habt ihr schon mal was gehört von dem? Ja, ihr seid ja hier missionserprobt. Also der ist ja mit seinen 4 Freunden im Urwald von den Aukas ermordet worden. Und dann, interessanterweise, ist seine Frau und so, sind dann da nachgezogen zu dem Stamm, wo die Männer ermordet worden sind. Also Jim Elliot, der war richtig straight unterwegs, wenn man halt sagt. Und er hat mal diesen Satz gesagt in seinem Tagebuch geschrieben: Der ist kein Narr, der hergibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht verlieren kann. Der Satz, der ist mir nur noch taut gegangen, weil ich den erst mal gelesen habe, gedacht, das ist so, da steckt so viel Lebenserfahrung drin. Der ist kein Narr, der hergibt, was er sowieso nicht behalten kann. Gesundheit, alles Mögliche, was ihr habt, ihr könnt das sowieso nicht heben, ihr könnt nichts davon mitnehmen in die Ewigkeit. Um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Jesus und die Beziehung zu ihm, die überdauert Zeit und Ewigkeit. Und was wir in Christus sind, das hat Bestand für alle Zeit und Ewigkeit. Das könnt ihr nicht mehr verlieren. Und deswegen seid ihr nicht dumm, wenn ihr das eine gern dran gebt und sagt, wenn ich dafür dich gewinne, Jesus, und ich dich habe, dann ist das Wichtigste für mich. Wenn du ähnlich bist wie ich, dann fällt dir das immer wieder schwer, das so anzunehmen. Und du musst dich vielleicht dazu durchkämpfen oder vielleicht hast du auch noch nie geschafft, dich dazu durchzukämpfen, das so zu sehr. Dann, dritter Gedanke, dann schmeiß deine Not einfach Gott hin. Das mache ich auch manchmal, wenn es im Kopf dann nur noch sich dreht und ich keinen klaren Gedanken mehr erfassen kann. Not lehrt beten. Ich habe einen Mitschüler gehabt in der Realschule, 15 Jahre alt waren wir beide, wir waren die Schülersprecher. Und er hat eine große Not in seinem Leben gehabt, nämlich er war befreundet mit der Tochter von unserem Bürgermeister und die ist auf einmal schwanger geworden. Eingeliefert wurde mit akutem Verdacht auf Blinddarm und dann ist ein Kind rausgekommen. Mit 15. Ich meine, genau, der Ort hat gelacht und er hat geheilt, oder die beide und die Familie. So ungefähr war das. Eine große Not in seinem Leben. Und er hat nie so viel sich interessiert für den Glauben, aber in dem Moment hat er sich Gott zugewendet und hat irgendwie überall halt gesucht, was ihm helfen kann, weil er nicht gewusst hat, was er machen soll. Großartige Karriere als Fußballspieler. Vor sich ist auch Profifußballer geworden später. Und das war große Not für ihn. Und in dieser Not begegnet ihm Gott. Und Gott spricht zu ihm direkt hörbar und hilft ihm, das unter die Füße zu kriegen. Der hat gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd, wo der am nächsten Tag in die Schule gekommen ist. Er hat so gesagt, dass Gott ihm begegnet ist und dass er ihm Mut zugesprochen hat. Und das war ein super Erlebnis für ihn. Aber nachdem er dann langsam gemerkt hat, die Situation bringt ihn auch nicht um. Und irgendwann hören die Leute dann auch auf zum Lachen darüber und zum Schwätzen darüber. Dann hat er auch Gott nicht mehr nötig gehabt. Dann war auch das nicht mehr wichtig. Der war für einen Moment wichtig, um ihm zu helfen. Und dann war es wieder vorbei. Not lehrt beten. Zunächst mal. Jesus, der hat auch viel Not gehabt in seinem Leben. Und die hat ihn ins Gebet getrieben, hat viel gebetet. Seine größte Not war ja kurz vor seiner Kreuzigung. Und da lesen wir diese Geschichte vom Garten Gethsemane. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropft. Es gibt Momente, da bist du so enttäuscht von den Schwierigkeiten, die in deinem Leben sind. Geht mir genauso. So enttäuscht von den Schwierigkeiten. Da hilft nur noch, dass ich einfach der ganze Battle Gott an die Füße schmeiße und sage: Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Nimm's weg. Bitte, wenn's Gott. Direkt an Gott wende. Er ist der große Baumeister. Er sieht das Ganze. Ich sehe nur den Moment und der ist für mich so schwierig. Das sind für mich manchmal so Bilder, die ich dann sehe, die erklären das manchmal für mich. Wir haben ein paar Künstler in der Gemeinde. Und wenn du denen über die Schulter guckst, wenn sie Kunstgemälde machen, das sieht total komisch aus. Ne? Strich da und du denkst komplett willkürlich. Aber wenn sie fertig sind, gigantisches Kunstwerk, brutal super. Und so ist es manchmal so, Gott malt auf der Leinwand unseres Lebens Strich um Strich und bei jedem Strich denke ich mir, warum muss jetzt das sein? Und was macht er jetzt eigentlich da? Ich hätte es ganz anders gemacht. Und dann zeigt dir Gott das Bild, was er malt in der Ewigkeit von deinem Leben und sagt, guck mal, was für ein schönes, wunderschönes Kunstwerk ich gemalt habe aus dir. Weil Gott sieht schon was, was du noch nicht siehst. So ähnlich wie Michelangelo. Kennt ihr den Michelangelo, Künstler aus der Vorreformationszeit? Der hat die vielleicht bekannteste Skulptur der Erde geschaffen, den David. Aus einem einzigen Marmorblock hat er den rausgehauen. Niemand hat bis dahin es geschafft, aus diesem schwierigen, brüchigen Marmor Skulptur an einem Stück rauszuhauen, weil der so ganz schwierig war zu bearbeiten. Er hat ungefähr 3 Jahre, glaube ich, gebraucht, um die Skulptur zu hauen. Und das war quasi, oder ist bis heute eigentlich, das Kunstwerk schlechthin, der Bildhauer. Und dann wurde er mal gefragt, wie er das geschafft hat. Wie fangst du da eigentlich an? Wo fangst du da an? Am Fänger? Oder was denkst du da als Künstler, wenn du so einen Stein behaust und du weißt, das dauert jetzt ein paar Jahre, bis ich da fertig bin? Und dann hat der Michelangelo diesen Satz gesagt, der David steckte schon lange in diesem Marmorblock. Ich habe ihn nur rausgeholt. Es war natürlich ein bisschen tief gestapelt. Aber das zeigt was er hat was gesehen, was kein Mensch gesehen hat. Er hat in diesem Marmor was gesehen, was niemand gesehen hat außer ihm. Und er hat es Stück für Stück behauen, bis es draußen war. Du spürst vielleicht nur Hammer und Meißel von Gott in deinem Leben und denkst, warum nimmt er jetzt das weg? Warum haut er jetzt da drauf? Warum haut er mir das Ding jetzt? Nein. Aber Gott sieht was in dir, was du noch gar nicht siehst. Und er holt es Stück für Stück raus, bis die wunderschöne Skulptur, die dein Leben eigentlich ist und die Gott schon sieht, rausgeholt ist. Anderes Bild, was mir hilft manchmal, ist ein Diamant. Ihr wisst, wie ein Diamant entsteht, gell? Ein Diamant ist eigentlich nichts anderes als Kohle, die kannst du verfeuern. Also ist vielleicht ein bisschen Dyer's Bricket, aber ein Diamant entsteht genau gleich. Nämlich das ist einfach nur fossiler Rohstoff, der irgendwo abgelagert wird in der Erde, aber der mehr Druck abgekriegt hat als die Kohle. Ist einfach nur verpresste Kohle sozusagen. Und je stärker sie verpresst ist, desto wertvoller. Und je stärker der Berg draufdrückt, desto wertvoller wird der Diamant. Du spürst vielleicht im Moment nur den Druck. Gott sieht den Diamant. Und Gott benutzt den Druck in deinem Leben, um einen wunderschönen Diamant daraus zu pressen. Das ist das, was Gott sieht. Weil wir manchmal eben nur die Druckphase spüren und das natürlich nicht möchten. Wer will das schon? Deswegen ist es gut, wenn unsere Not uns zu Gott treibt, dass wir es ihm hinschmeißen und sagen, hey, ich kann nicht. Ich will vertrauen, dass du da was Gutes draus machst und ich will vertrauen darauf, dass du weißt, wie das Bild am Schluss aussehen wird. Aber ich sehe nichts. Ich sehe es nicht. Herr, hilf mir, einfach das zu glauben und zu sehen, dass du was Schönes draus machst. Wie oft sind Leute in der Bibel zu Jesus gekommen und haben gesagt, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Ne? Ich sehe es nicht im Moment, aber ich will es glauben, dass du was Gutes draus machst. Und deswegen wirf deine Not auf Gott. Psalm 55, Vers 23, wirf all deine Last auf den Herrn. Er wird dich sicher halten. Wir dürfen fragen, warum, ist überhaupt nicht schlimm. Also auch als Christ darf man fragen, warum muss denn jetzt das eigentlich sein? Sogar Jesus selber hat ja am Kreuz gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber in dem Moment war das für ihn unverständlich. Aber wir müssen nicht stehen bleiben an diesem Warum, sondern wir können unsere Not begreifen, all unsere Not, all unser Elend, all unsere Versuchung, Anfechtung und Zweifel und was wir haben, wir können es begreifen als ein Schrei Gottes, wo er zu uns schreit, wirf's auf mich, du musst nicht allein tragen, wirf's auf mich. Ich möchte das tragen. Hör auf, dagegen zu kämpfen, auch gegen Gott zu kämpfen, oder hör auch auf, die Not in deinem Leben als ein unglücklicher Umstand zu deuten oder sie festzumachen an Menschen, die sie verursacht haben scheinbar in deinem Leben und die schuldig sind oder wegen irgendwas, sondern entdeck, dass hinter aller Not in unserem Leben Gott steht. Die Amerikaner sagen das so schön, God is in control. Gott ist absolut in Kontrolle. Er hat alles unter seinen Füßen. Und wenn das da ist, dann hat es an Gott vorbei müssen in deinem Leben. Und deswegen schmeiß ihm hin. Ein vierter Gedanke, bleib mit deiner Not nicht allein. Die Bibel sagt es mal so, ein Freund wird für die Not geboren. Ich bin so ein richtiges deutsches Kind. Ein Deutscher, der ist, wird erzogen, Sache allein nahe zu kriegen, ne? Selber groß. Die Sache einfach anzugangen. Mir Männer vor allem. Das musst du nahe kriegen, ne? Wenn du ein rechter Kerl bist, dann kriegst du es unter die Füße. Und das ist wirklich schwierig und steht uns im Weg, wenn wir im Glauben Schwierigkeiten haben. Und mir geht es oft so, dass wenn Not in meinem Leben ist, dass ich dann immer erst probiere, das selber zu machen. Ne? Weil wir Männer lesen ja auch keine Handbücher und so. Wenn man irgendetwas aufstellt oder so, gell, dann man probiere das erstmal, oder? Oder welche Männer von euch lesen Handbücher? Okay, ja, einer. Gut, du bist schon ein bisschen weiter als die andere. Aber normal lesen wir keine Handbücher, ja, oder? YouTube-Erklärvideo, das ist das allerhöchste der Gefühle, sonst nichts. Und dann probieren wir, dann standen wir davor und dann ist Gott halt manchmal nicht. Und so ist es mit der Not auch. Ich probiere es immer erst selber und dann denke ich, bist du eigentlich blöd? Warum hat Gott dir Leute gegeben, die in deiner Gemeinde sind, Freunde von dir, die im Glauben stehen? Warum hat er dir die gegeben? Er hätte uns ja auch alle isoliert irgendwo aufwachsen lassen können. Aber er hat uns doch Leute gegeben an die Seite. Mit denen möchte ich Not teilen. Sprüche 17,17, auf einen Freund kann man sich immer verlassen und ein Bruder ist dazu da, dass man einen Helfer in der Not hat. Ihr könnt euch aufeinander verlassen. Ihr seid so viele Leute miteinander unterwegs, die glaubet, ihr müsstet nicht allein bleiben für euch. Und so hat sich Gott auch nicht gedacht, sondern Gemeinde ist Gottes Idee, wie er uns gegenseitig stärkt auf dem Weg. Wenn wir im Neuen Testament, ich habe das mal im Jugendkreis bei uns gemacht, wenn wir da mal nur alle Stellen raussuchen in der Konkordanz, wo es heißt, was wir einander tun oder sein sollen, einander. Müsst ihr mal wälzen in der Konkordanz, super für eine Andacht. Einander, einander, einander. Da gibt es so viele Stellen im Neuen Testament, was wir uns einander sein sollen oder tun sollen. Wir sind zusammengestellt, um uns zu stärken auf dem Weg. Ein Vers dazu. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Galater 6,2, der Verlobungsvers meiner Frau und mir. Helft euch einander, eure Lasten zu tragen. Ihr braucht den Leibleiber und ihr solltet auch den Leibleiber. Und deswegen mache ich euch Mut, wenn ihr hier seid in der Gemeinschaft oder wenn ihr vor Ort der Gemeinde habt, wo ihr hingegangen, dann sucht diese Gemeinschaft, teilt die Not in deinem Leben, wo du gerade drin steckst, mit anderen Leuten, dass ihr Schulter drunter schieben könnt. Oder es gibt ja auch so diese Freiflieger-Christen, die kenne ich auch gerade genug, die gehen in Keugemeinschaft, die leben für sich und gehen nur auf so Veranstaltungen wie hier. Hört auf damit. So hat sich Gott das nicht gedacht. Gott hat sich gedacht, dass Christen sich versammelt miteinander und dass Christen teilen ihre Not in ihrem Leben miteinander. Es ist nur menschlich, dass du dich schämst und deine Not am liebsten für dich behalten willst. Aber es ist göttlich, diese Not zu teilen und denen, die dich lieben, einen Hinweis darauf zu geben in der Gemeinde. Vielleicht haben die anderen Christen mit dir keine Lösung auf das Problem, aber sie haben immer eine Schulter, wo sie drunter schieben können. Und das hilft schon viel. Im Herbst, jetzt haben wir gerade Männerfreizeit gehabt von unserer Gemeinde. Und da waren wir da im Schwarzwald mit unseren Männern auf einer Hütte und wir haben super Zeit gehabt miteinander. Also alle, die Sache gemacht, die sie ihre Frau daheim dann nicht erzählt oder so. Aber das Beste war eigentlich der letzte Abend. Der letzte Abend war so super, nachdem die Gemeinschaft so zusammengewachsen ist. Dann haben wir einen Raum gegeben, wo die Männer, sind wir so im Kreis gestanden, und dann haben wir einen Raum gegeben, wo die Männer ihre Not teilen durften, dass einer in die Mitte gestanden ist und hat gesagt, das macht mir so brutal Not. Und die anderen Leute ihm dann die Hände aufgelegt haben und gebetet haben für ihn. Und da haben die ausgepackt, ne? Der eine sein Kampf mit der Pornografie, der andere sein Kampf mit dem Saufen und, die Not. da hat keiner eine Lösung gehabt von denen, die drumherum stehen. Keiner gesagt, hier habe ich da mal 5 Schritte, dann kriegst du 100 Füße. Aber alle haben das mitgetragen, haben für den gebetet. Und die, die den Mut gehabt haben, das zu teilen, was ihnen Not macht, die sind so ermutigt und so gestärkt aus dem Wochenende zurückfahren. Teil deine Not mit den Menschen, die dich lieb haben, und behalte sie nicht für dich. Und ein 5. Gedanke. Alle Not in unserem Leben, die treibt uns dazu, über unsere Leben hinauszuschauen. Not nährt unsere Sehnsucht. Als ich 15 Jahre alt war, ist mein Cousin gestorben bei einem Autounfall, auch 15, also gleich alt wie ich. Der Liebling der ganzen Verwandtschaft. 6 Kinder waren das oder 7 und der Älteste war geistig behindert und er ist der Zweite, die Stütze seiner Eltern, und gestorben beim Autounfall. War schrecklich für die ganze Familie, für die ganze Verwandtschaft, ganz schrecklich. Und interessant war aber, was es gemacht hat mit den Leuten. Auf einmal haben die Eltern und auch die Verwandtschaft, die eigentlich mal fromm aufgewachsen war, aber dann übers Leben das alles wieder vergessen hat. Auf einmal ist Gott wieder da gewesen. Und sie haben wieder darüber nachgedacht, um was geht es im Leben und wo gang ich eigentlich hin, wenn ich sterbe. Und es hat für viele ein Umdenken gegeben in Bezug auf die Werte des Lebens oder auf die Prioritäten, um was geht es im Leben und wo gehe ich hin, wenn ich sterbe. Im Ganzen gesehen ist Not und Leid in unserer Welt ein Hinweis darauf, dass du irgendwann sterben musst. Jedes kleines Zipperle, was du hast, ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass dein Körper verfällt und es irgendwann rum ist. Und noch? Das ist Not. Gott macht uns damit dankenswerterweise Stück für Stück klar, dass das Leben endlich ist. Ist ja interessant, dass er das jetzt so macht, dass du 80 Jahre super gesund bist und einen Tag später einfach tot umfällst. Sondern es deutet sich an. Die Zelle baut sich ab im 25. Lebensjahr kontinuierlich zurück. Und da sind die allermeisten von euch schon lang drüber hinaus. Ich auch. Es ist ein Sterben auf Raten. Und es hilft uns, über unser Leben hinauszuschauen, um was es eigentlich geht in der Ewigkeit. Und deswegen betet der Psalmist, Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also, das würde mir vielleicht so jetzt sagen, mit der würde sagen, lass mir in Frieden mit den Leuten, die sterben, die will nur ein bisschen genießen. Und er sagt, nein, mach mir das klar, dass ich sterben muss. Das soll präsent sein in meinem Kopf. Wie auch der Salomo schreibt in der Sprüche, ich habe es ja die Tage auch schon mal gesagt, ich gehe lieber ins Haus der Trauer als ins Haus der Freude. Ich gehe lieber auf eine Beerdigung als auf eine Hochzeit. Denn da weiß ich schon, was es geht. Beim anderen feiere kann jeder, wenn es einem gut geht. Gott möchte mich dazu bringen, durch Not, dass ich mir ein paar Fragen stelle. Wozu lebe ich überhaupt? Was kommt nach dem Tod? Was hat Bestand einmal? Und da wächst dann, wenn es sein darf und mir Jesus im Herzen hält, dann wächst die Sehnsucht nach der Ewigkeit in uns heran. Und da ist übrigens eine Sehnsucht in der gesamten Schöpfung drin, auf diese Erlösung in der Ewigkeit. Paulus schreibt es mal im Römer 8. Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Also der Paulus, der hat schon einen klaren Blick gehabt, sage ich mal. Und der hat ja auch viel Not in seinem Leben gehabt. Der schreibt ja an mancher Stelle drüber. Der hat einen klaren Blick gehabt, um was es geht. Er sagt, der Schmerz in deinem Leben, das sind die Geburtswehen. Na, ein Kind zu kriegen, das ist eigentlich ein Vorbild auf das, was kommt. Das, was wehtut in unserem Leben, ist eigentlich das, mir liegt in Wehr. Und mir wartet darauf, dass das Eigentliche kommt. Wenn eine Mutter im Kreissaal liegt, das Eigentliche sind ja nicht die Schmerzen, die sie dabei hat, sondern das Eigentliche ist das Kind, was nachher kommt. Auf das wartet sie ja. Und so sind die Schmerzen, die wir hier erleben, sind unsere Wehen, die wir liegen, weil das Eigentliche kommt, auf das wir warten. Und deswegen Blick aufs ewige Leben. Guck auf das, was kommt. Das treibt uns in die richtige Perspektive. Und dadurch wächst unsere Liebe zu Jesus, auch unsere Liebe zum Himmel. Und wir kriegen den Sinn für Wesentliches und für das, was bleibt. Wenn jetzt mehr Junge da gewesen wäre, hätte ich folgendes Bild genommen, aber ich erzähle es euch trotzdem. Dann sage ich immer, wisst ihr, ihr lauft den ganzen Tag, also ihr habt den ganzen Tag 13 Kilo mehr zu tragen als alle anderen. Warum? Es gibt Untersuchungen darüber, wenn man den ganzen Tag so läuft, dass man 13 Kilo mehr auf der Halswirbelsäule drückt, ist tatsächlich so. Die kriegen alle mal Probleme mit ihrer Halswirbelsäule. Ne? 13 Kilo die ganze Zeit, wenn sie immer auf ihr Handy guckt. Dann sage ich, und das Schwierige ist, ihr wisst gar nicht, wie schön es da draußen ist, weil ihr seht es ja gar nicht. Und was für ein Säge ist, wenn das Handy runterfällt und der Bildschirm kaputt ist. Und dann merkt ihr auf einmal in der Schlange bei McDonald's, dass da ja Leute hinter und vor euch standet. Und bloß die merken es halt nicht. Weil dir, was für ein Säge, wenn das Handy runterfällt und kaputt ist, dann musst du dich auf einmal mit der Realität beschäftigen. Obwohl das für dich und das für ein Teenie wirklich ein riesiger Schmerz. Wenn das kaputt geht, das fühlt sich für die an, wie wenn sie einen Arm verloren hätte oder so. Das ist für manche so, die können nicht leben ohne das. Und so ist Not in unserem Leben und Schmerz. Das fällt runter und der Schmerz öffnet dir auf einmal die Augen für die Realität. Und alles, was dich bisher geblendet und abgelenkt hat, ist weg auf einmal. Und du musst dich dem stellen, um was es geht im Leben. Not nährt unsere Sehnsucht. Und jetzt komme ich zum Schluss. Manchmal bin ich so landunter bei mir, dass die Sache, die ich jetzt gesagt habe, dass die Sache einfach keine Kraft entwickelt in meinem Leben. Dass ich das schon weiß vom Kopf her. Aber dass, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dass ich dann irgendwie, geht es wie Welle über mir rein. Und ich denke, Herr Jesus, hilf mir. Und dann gibt es eigentlich drei Bibelvers, die mir da helfen und die ich dann auch manchmal bete, laut bete, weil nichts anderes mehr trägt. Und die wollte ich mit euch teilen an der Stelle. Der erste, Jesaja 53. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und sein Schmerz, er lud sie auf sich. Er hat es getragen. Die ganze Not, die du erlebst, alles Schlimme, was du erlebst und erlebt hast und was du noch erleben wirst, Gott hat es getragen. Alles getragen. Das hilft mir manchmal, das besser auszuhalten. Das zweite, Hebräer 2,18. Worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geraten. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen und hat nur heile Welt erlebt. Er hat nicht seine Bodyguards vor sich hergeschoben, damit er nicht mit der harten Realität konfrontiert wird, sondern er hat alles genauso erlebt. Er hat es erlitten, durchlitten. Und deswegen kann er mich verstehen. Und das dritte ist tatsächlich den Vers, den mir mein Freund vor einiger Zeit geschickt hat aufs Handy. Den bete ich sehr oft. Psalm 73. Wenn alles wegbricht, dann bete ich das. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf Erden habe ich nichts, nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden, mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche. Und das für immer. Und manchmal kann ich das nicht glauben. Und dann bete ich das einfach nur trotzig und laut. Dann schreie ich es hinaus in den Raum laut und sage, ich will das glauben, dass du mir alles bist, Gott, und dass ich nichts brauche außer dir. Und mit diesem kleinen, Notfallpäckle hilft es mir dann, den Moment zu überstehen, bis mein Kopf wieder klar ist, mein Herz wieder vertrauen kann und die andere große Wahrheit verstehen kann. Ich möchte enden mit einem Lied von Hedwig von Rädern. Die Ältere und uns kennen das. Eine Frau, die wirklich Schweres durchlitten hat. Mann und Kinder auf einer Überfahrt mit dem Dampfer verloren, gestorben. Und dann schreibt sie ein cooles Lied, was mir gefällt. Und das lese ich jetzt vor zum Schluss. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe. Das ängstlich schlägt das Herz, sei's spät, sei's früh. Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deiner Liebe Macht. Ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht. Und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug. du weißt den Weg für mich. Das ist genug. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, das ist doch oft mein Erleben und für viele von uns, dass wir einfach et wisset, wo es lang geht und dass wir keine Erklärung haben für das, was passiert. Und wir möchten nicht in so einen Modus neu verfallen, wo wir es unter die Füße kriegen wollen und immer selber machen und Strategie und Idee, und wir möchten es nur dir nachschmeißen, Herr. Kümmer du dich drum. Und nähr dadurch in unserem Herzen die Sehnsucht nach der Ewigkeit. Dass wir uns darauf freuen, auf den Moment, wo wir bei dir sind, wo es keine Schmerzen mehr gibt, keinen Streit mehr gibt, kein irgendwas, wo Leute sich gegenseitig wehtun oder selber. Ich freue mich so sehr auf die Ewigkeit, Herr, wenn ich bei dir sein darf. Vielen Dank und danke, dass du uns so viele Erinnerungen auf den Weg gegeben hast, dass jeder kleine Schmerz in unserem Leben uns daran erinnert, das Eigentliche kommt noch. Herr, und so möchte ich es auch sehr. Und ich möchte nicht gegen die Not in meinem Leben kämpfen. Und ich möchte auch nicht in eine Lüge aufsitzen, die mir sagt, du willst doch eigentlich, dass ich glücklich bin. Du willst doch eigentlich, dass ich keinen Schmerz erlebe und so. All solche Lüge, die Not nur noch vermehren in meinem Leben. Sondern ich möchte annehmen, weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl. Und das ist genug, Heiland. Amen. Singen wir noch ein Lied wahrscheinlich, ne?